Blizzard, Blizzard, okay, gut, das erste Wort verhauen, so fängt's gut an. Blizzard und seine beiden großen Online-Marken, World of Warcraft und Overwatch, das wirkt immer mehr wie eine schwierige Beziehung. World of Warcraft bekommt mit Shadowlands ein Add-on, das echt vielversprechend ist und sich überragend verkauft. Alleine am Launch-Tag 3,7 Millionen Mal, das ist Rekord für ein PC-Spiel, aber danach schläft Blizzard ein. Neue Inhalte dauern lange und liefern auch nicht das, was Spielerinnen und Spieler sich erhofft hatten. Jetzt ist mit Dragonflight ein neues Add-on angekündigt, das diese Scharte aussetzen soll. Aber kann das klappen? Kann WoW wieder Aufwind unter die Drachenflügel bekommen oder wird's doch mal Zeit für einen größeren Einschnitt? Und auf der anderen Seite Overwatch. Ich meine, da kündigt Blizzard 2019 ein Overwatch 2 an, was uns eh schon stutzig gemacht hat, und schraubt dann den Support von Overwatch zurück, um sich auf dieses Fortsetzungs-Add-on zu konzentrieren, das aber nicht erscheint. Und jetzt trennt Blizzard plötzlich doch die PvP-Inhalte von Overwatch 2 von den PvE-Missionen, um überhaupt mal irgendwas fertig zu kriegen, wenn die Overwatch-Community dank der Support-Diät nicht gerade gewachsen sein dürfte. Was ist da los bei diesen Spielen, die ich übrigens beide sehr gerne gespielt habe? Kriegt Blizzard seine Service-Games wieder auf die Kette? Lasst uns drüber sprechen. Mir hierfür zugeschaltet ist die ultimative Expertin für World of Warcraft und Overwatch. Sie hat Shadowlands zunächst geliebt, ihren Beziehungsstatus zu WoW aber inzwischen auf "Es ist kompliziert" geändert, auch nachdem sie Lost Ark und Final Fantasy XIV gespielt hat. Außerdem hat sie über 600 Stunden in Overwatch verbracht und auch schon die neuen PvP-Inhalte von Overwatch 2 ausprobiert. Herzlich willkommen, Mary.
Moin.
Wann führst du ein normales Leben, wenn ich diese Spiele und Zahlen mir so anschaue? Das wird eine wichtige Frage sein, die wir heute vielleicht zu klären haben.
Ich bin gerade einfach nur froh, dass ich dir meine Spielzeit nur für Overwatch gesagt habe und nicht für WoW.
Oh Gott, okay. Springen wir weiter zu unserem zweiten Gast, der die ultimative Außenperspektive verkümmert, weil er sowohl weil er sowohl World of Warcraft als auch Overwatch nur oberflächlich kennt, damit aber umso besser beantworten kann, was Blizzard eigentlich tun müsste, um Leute wie ihn zu überzeugen. Hallo Peter.
Hallo, ich verkümmere hier in meinem Homeoffice.
Jetzt gibt es bei Blizzard natürlich die bekannten Probleme. Großes internes Chaos nach dem Belästigungsskandal und den folgenden hochrangigen Abgängen. Wir haben das selber schon erlebt und auch besprochen hier im Podcast, unter anderem bei der letzten BlizzConline, ne, bei ihrer Online-Messe, wo es allein um die Terminvergabe und um die Zeitpunkte für Interviews ein riesiges Chaos gab, wo selbst die Blizzard-Leute selber nicht Bescheid wussten, wer wann kommt. Also ich glaube, das ist ein Ding, das wir im Hinterkopf behalten müssen. Hinter den Kulissen bei Blizzard herrschte und herrscht womöglich immer noch viel Chaos. Es wird viel neu geordnet. Es wird hoffentlich auch vieles neu geordnet, was das Wohlergehen der Belegschaft angeht. Daumen drücken, insbesondere jetzt nach der Microsoft-Übernahme. Dieses Thema, wie gesagt, muss man bei Blizzard immer im Hinterkopf behalten, bei allem, was dort schiefläuft. Aber Mary, fangen wir doch mit dir mal an und insbesondere da mit dem Thema World of Warcraft. Warum ist dein Beziehungsstatus inzwischen kompliziert, was WoW angeht?
Ja, das hat ein paar Gründe. Weil du eben schon die BlizzCon angesprochen hast und dass das alles sehr, sehr chaotisch lief. Ich habe eine wunderschöne Anekdote daraus, und zwar aus der BlizzCon 2021, wo wir zu einem sogenannten Pre-Briefing eingeladen wurden. Also eigentlich einer Präsentation, die dir halt die Inhalte von dem, was sie dann auf der BlizzCon dann zeigen wollten, ja, präsentieren wollten. Es gab aber eine Misskommunikation zwischen uns und der PR und den Entwicklern, so dass ich auf einmal vollkommen unvorbereitet in einem Einzelinterview saß zu den neuen Inhalten, deren Inhalt mir 10 Minuten vorher geschickt wurde und dann mit dem Lead, warte mal, was war denn das? Der Lead Narrative Director war es, glaube ich, und der Game Director Ian Hesekostas saß und keine Ahnung hatte und eine Stunde gefreestylt habe. Cool. Ab dem Moment war diese Beziehung sehr kompliziert.
Und die dachten sich so, oh mein Gott, sie hat überhaupt keine Fragen zu Shadowlands, da läuft was schief. Und das Beste ist, Du hattest recht.
Ja, das war, ich habe noch irgendwo die Videoaufnahme, vielleicht finde ich die nochmal. Und du siehst, wie auf meinem Gesicht so langsam diese Erkenntnis kam. Fuck, das ist ein Interview. Verdammt, irgendwie, ich muss mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen. Das war sehr großartig. Nee, das in dieser Beziehung kompliziert, aber auch im Spiel selbst. Also ich habe Shadowlands angefangen und damals auch schon die Beta gespielt und war mega begeistert von den Pakten. Hey, endlich gibt wieder so ein bisschen Rollenspiel-Feeling. Jetzt kann ich mich wieder einer Fraktion zuordnen. Weißt du, früher war das ja immer nur Horde Allianz. Dann wurde es wieder zusammengeworfen und so. Aber jetzt gab es wieder so Fraktionen. Ich konnte mich da irgendwie zugehörig fühlen. Es hatte eigene Storylines und so weiter. Und das klang auf dem Papier alles super fantastisch. Ja, aber es war es dann tatsächlich nicht. Weil, und darüber sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal in aller Länge, das Timegating war ein Riesenproblem. Die Story selbst war, milde formuliert, eine Katastrophe. Und ja, es hat einfach nicht mehr so sich so angefühlt, wie das früher das WoW-Feeling war. Ich bin jetzt der große Held von Azeroth. Ich hau jetzt jedem auf die Nuss, den ich finde, und fühle mich toll dabei. Und irgendwie, das hat nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. War halt auch sehr, sehr schnell die Luft raus.
Ja. Timegating, um das kurz zu erklären, ist eines der Reizworte überhaupt, was MMOs angeht und insbesondere World of Warcraft. Es ist einfach, wenn du Dinge tun möchtest, also irgendwie eine Quest spielen, nächstes Story-Kapitel oder sowas, aber du kannst es nicht, weil beispielsweise nur eine bestimmte Anzahl dieser Inhalte pro Zeitraum erlaubt ist. Also dann heißt es beispielsweise, na, aber du kannst nur, fiktives Beispiel, einen Story-Raid pro Woche machen, mein Freund. Also komm doch später wieder und führ dein Abo weiter für unser MMO. Bisschen vereinfachte Erklärung, aber das ist so ein bisschen diese Sache, Inhalte werden einfach über einen größeren Zeitraum gestreckt. Und dafür mag es gute Gründe geben. Ne? Es ist nicht leicht, Inhalte zu entwickeln. Da muss viel Arbeit reinfließen und viel Hirnschmalz. Aber es ist natürlich für Mary, die es spielt, hyper nervig, weil sie einfach in der Zeit, ja, was willst du denn? Ne? Du kannst halt, das Spiel hält dich davon ab, das zu tun, was du eigentlich tun möchtest, bis eine bestimmte Zeit verstrichen ist, das fühlt sich nicht gut an.
Nee, vor allen Dingen, du wirst ja dann gezwungen, andere Inhalte zu spielen. Weißt du, du willst ja trotzdem WoW spielen und irgendwas für dein Geld tun. Aber ja, du sitzt halt dann da und grindest oder machst irgendwelchen anderen Kram, auf den du absolut keine Lust hast. Und dann, wenn du auf einmal wieder das neue Story-Kapitel freischaltest, fragst du dich, verdammt, was war denn das letzte Mal passiert? Das ist wie wenn du eine Netflix-Serie guckst und einmal die Woche eine neue Folge kommt und überlegst dir, verdammt, was war denn eigentlich in der letzten?
Ja, aber zwischendurch musst du andere Folgen schauen von einer schlechteren Serie, die du eigentlich gar nicht schauen willst. So könnte man sich vielleicht als Analogie.
Alte Staffeln.
Ja, oder das.
Alte Staffeln derselben Serie. So ein bisschen. Das ist ja allgemein so ein Service-Game-Problem, ne? Wie fülle ich die Spielzeit der Leute so, dass es Spaß macht? Und was dieses Time-Gaming ist auch ein guter Begriff eigentlich, Time-Gating angeht, ist ja meine Prämisse immer, ich soll doch eigentlich viel Zeit mit einem Spiel verbringen, weil mir das Gameplay Spaß macht. Ne? Nicht, weil ich irgendwie einen Countdown da sehe, auch übrigens eine Krankheit vieler Free-to-Play-Spiele, insbesondere im Mobile-Bereich, wo dann irgendwie steht, okay, bis dein neues Item gecraftet ist, dauert es noch 6 Tage, 4 Stunden und 23 Minuten. Komm doch danach wieder, dann kannst du es dir abholen. Ne? Lost Ark macht das ja auch so beim Crafting, auf dieser Festungsinsel, die du da besitzen kannst. Ich denke, ja, okay, danke fürs Strecken der Spielzeit, aber ich möchte doch einfach selber den Drang aus mir heraus entwickeln, einfach viel Zeit da drin zu verbringen, weil das, was ich mache, einfach Spaß macht. Und jetzt, Mary, ich meine, du hast da schon so viel Zeit drin verbracht in WoW. Macht dir denn dieses Kern-Gameplay und auch die Progressionsmechaniken, ne, du hast gerade die Pakte erwähnt, macht dir das denn noch Spaß?
Also grundsätzlich macht das schon verdammt viel Spaß, eben weil, also WoW ist ja nicht klein, das ist riesig und du hast eigentlich immer irgendetwas zu tun, wenn du dich drauf einlässt. Okay, du kommst jetzt, stößt jetzt hier an diese Zeitgrenze und kannst die Story nicht mehr spielen. Was machst du denn dann? Gut, du kannst deinen Zweitcharakter hochleveln. Oder du machst endlich mal Level zu deinem Beruf, den du schon seit 300 Stunden vernachlässigt hast. Oder du guckst dir an, was läuft denn im PvP? Oder du guckst dir an, wo kriege ich jetzt das nächstbessere Item her? Welche Dungeons kann ich laufen? Was brauche ich für den Raid und so weiter? Also es gibt schon sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Das Problem ist aber, und damit lassen sich auch gewisse Wochen füllen, aber je länger dieses Strecken ist, desto länger brauchst du eigentlich eine andere Beschäftigung. Und irgendwann ist auch das größte Spiel erschöpft. Und das Problem bei Shadowlands vor allem war ja auch, die haben ewig gebraucht für den ersten Content-Patch. Der kam ja, ich glaube, fast ein Jahr nach Release vom Spiel. Und das ist halt schwierig, weil du bist halt jeden Raid schon 300 Mal gelaufen und es gibt nichts mehr zu tun.
Da sind sie auf mich mal sehr sauer geworden, als ich sie im Interview gefragt habe, was da so lange dauert. Ist auch eine freche Frage, ne, wenn man so von außen kommt und fragt, weil es klingt natürlich wie ein Vorwurf dann direkt. Aber ja, was dauert denn so lange eigentlich, ja? Und sie haben halt auch gesagt dann, klar, also solche Inhalte brauchen Zeit und wir wollen sie dann auch ordentlich testen. Das Problem ist, ich glaube, was bei Shadowlands halt noch oben drauf kommt, ist ja nicht nur, dass es lang gedauert hat, sondern auch das, was es dann gebracht hat, insbesondere auch die Story-Inhalte, waren enttäuschend. Und zwar nicht unbedingt, weil sie irgendwie für sich genommen schlecht gemacht gewesen wären, aber mindestens schlecht erzählt. Ich hatte da neulich auch schon im Livestream mit Julius drüber gesprochen, Julius Busch, unser lieber Kollege, der ja ein Warcraft-Lore-Nerd ist, der sich beim alten Wrath of the Lich King-Trailer mit Arthas immer noch ja unglaublich freut, ihn sehen zu dürfen, sage ich jetzt mal. Shadowlands hat ja eigentlich diese Prämisse aufgebaut, hey, es ist dieses Wiedersehen mit alten Charakteren aus der WoW-Lore. Du triffst Arthas wieder, du natürlich erlebst, wie es mit Sylvanas weitergeht, die sich sehr gewandelt hat in der jüngeren Geschichte. Du hast irgendwie Uta Lichtbringer wieder, den Ziehvater und Paladin, der damals Arthas ausgebildet hat, den wir aus Warcraft 3 noch kennen, den Arthas da erschlägt. Und jetzt gibt es ein Wiedersehen, auch mit dem. Und das ist cool, ja, wenn man sich für die Warcraft-Lore interessiert. Und die lebt ja sehr stark von ihren Charakteren. Geil, ne? Mach ich mit. Aber dann verknubbeln sie dieses Wiedersehen einerseits mit diesem komischen Totenreich, was es vorher in World of Warcraft noch nie gab, wo du sagst, okay, wo kommt das jetzt her? Warum ist es jetzt plötzlich da? Warum ist es jetzt auch plötzlich so wichtig? Ja? Und im Totenreich mit dem Kerkermeister, mit diesem Soval, der keine Persönlichkeit hat. Also der irgendwie der große Bösewicht sein soll, der hinter ganz vielem Ungemach steckt, auch hinter der Wandlung von Sylvanas, das dem Warcraft-Universum widerfahren ist. Aber das ist halt, da kann ich auch irgendwie einen Actionfilm aus den 80ern anschauen. Ne? Der Bösewicht von Stirb langsam hat mehr Tiefe als dieser Typ. Und dann sitzt du halt da und sagst dir so, ja, okay, und das soll jetzt, also das ist jetzt, wie dieses Universum weitergeführt wird. Plus, man macht immer einen noch größeren Topf auf mit irgendwie, jetzt sind die Titanen die noch größere Bedrohung als die Dämonen. Und nach den Titanen gibt's aber noch die alten Götter, die eine noch größere Bedrohung sind als und wo du auch so denkst, okay, interessante, also ein interessantes Aufeinanderschachteln von immer noch mehr und noch mehr Lore. Hat ja schon vor langer Zeit angefangen im Burning Crusade mit raumfahrenden Trainer, wo wir gesagt haben, was läuft denn jetzt schief? Aber es wirkt so, als hätten sie das nie so richtig ausgeplant, wie ihre Lore weitergehen soll in den 18 Jahren, die World of Warcraft jetzt schon läuft, sondern als würden sie immer wieder von neuem irgendwas suchen, was sie machen können, und dann erzählen sie es halt leider im Fall von Shadowlands nicht mal wirklich gut. Und bei Warlords of Draenor, nicht Warlords of Draenor, sondern Battle for Azeroth, die beiden verwechsel ich immer, tut mir leid, da war es ja auch schon nicht so richtig gut. Und dann sitzt man immer da und denkt so, ach Mensch, Freunde. Und insbesondere, wenn Peter das Ganze von außen sieht, du hast so, also, Peter, fass doch mal kurz die Geschichte von World of Warcraft zusammen in den letzten 18 Jahren.
Also, ich weiß, es ging irgendwann mal um Arthas, es ging irgendwann mal um Todesschwinge. dann Sylvana, selbst ich habe mitbekommen, dass niemand das gemocht hat, diesen ganzen Twist. Sylvana ist jetzt plötzlich böse und fackelt den Weltenbaum, glaube ich, ab. Also selbst ich habe das verstanden, dass da irgendwie Blizzard in eine Sackgasse gerannt ist und die Leute das überhaupt nicht mochten. Aber ich verstehe auch, was du gesagt hast, ist ja komplett wahr, ne? Natürlich haben die das nicht ausgeplant. Wie denn auch? Also wir haben letztens, glaube ich, schon mal im Witcher 4 Podcast darüber gesprochen, wie so eine Spielentwicklung läuft. Und dann musst du dir überlegen, über 18 Jahre. Also da sind natürlich noch Leute teilweise von damals mit dabei oder so, aber erstens ganz wenige, ist eine riesige Fluktuation beim Team. Klar, wenn du jetzt, das ist jetzt das 9. Add-on, natürlich musst du dann immer irgendwie wieder was dir ausdenken, aus den Fingern saugen, weil da ist einfach nicht mehr. Das haben sie ja auch schon bei, ja, also wenn du ehrlich bist, auch schon bei Warcraft 2 und Warcraft 3 gemacht. Das wurde ja die Lore auch nochmal dann wieder umgeschrieben, weil sie gemerkt haben, ah nee, eigentlich so richtig passt das nicht. Wir müssen das irgendwie noch cooler machen, damit es jetzt wieder passt. Das ist halt ein ganz großes Problem, denke ich, von WoW, dass du halt so eine riesige Welt und so eine riesig angelegte Story hast. Und da muss jetzt eigentlich kommen, dieser Schritt wieder das zu verkleinern, wieder zurückzugehen, wieder ein bisschen die, wie sagt man, die Stakes im Englischen, ich finde immer kein deutsches Wort dafür, also die, worum es geht.
Das Ausmaß, ja genau, dieser.
Das ein bisschen wieder runterzufahren, weil sonst hast du genau das, was du sagst, dann wird es immer wieder, ah, da kommt jetzt noch ein Tentakelwesen von der anderen Sphäre, das jetzt ganz den ganzen Planeten mit einem Schwert durchsticht oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, dann ist es auch irgendwann, dann ist es halt so, dass du denkst, so, ja, ich zucke mit den Schultern, ich hau den Raid-Boss um, ich nehme mir den Loot und das war's und hab da keine Beziehung mehr dazu. Zumindest in der Hinsicht fand ich jetzt wieder ganz erfrischend, dass Dragonflight ja wieder diesen Weg eigentlich geht und ein bisschen zurück, sich zurücknimmt, ja, und es geht eben, zumindest was wir bisher gesehen haben, nicht gleich wieder um ja die größte Bedrohung aller Zeiten, sondern hier ist eine neue Insel, da sind Drachen, erforscht das mal, hab Spaß damit. Da wird es bestimmt irgendwas eine Dramaturgie geben, aber es hat mich sehr daran erinnert an sowas wie Mists of Pandaria, ne, was jetzt auch nicht unbedingt das Lieblings-Add-on der Leute ist, das weiß ich, aber wo du halt sagst, okay, schau mal hier, ist einfach wieder was anderes, aber es ist nicht sofort wieder, es geht nicht um das Schicksal des Universums.
Ja. Du hast das P-Wort gesagt. Das Pandaria, das darf man nicht. Das darf man nicht. Aber Pandaria muss man auch sagen, ne? Pandas sind ja immerhin, was so High Fantasy angeht, 14% weniger cool als Drachen. Also insofern, das hiebt's wieder ein bisschen auf.
Weniger Schuppen.
Ja, Mary, wie war das für dich? Also was sagst du zu dem Setting und auch zu dem Cinematic, zu der Rendersequenz, die sie jetzt veröffentlicht haben zu Dragonflight?
Das Cinematic selber, ja, ich verstehe, warum viele Leute sagen, ah, das ist irgendwie nicht so geil, weil WoW-Cinematics waren immer episch. Das war immer so, ne, wenn wir uns jetzt an Wrath of the Lich King erinnern, wie Arthas da sitzt und langsam erwacht und diese Toten und die Untoten kommen hoch und ne, der Mana-Drache und so. Ja, wir haben jetzt auch wieder Drachen, aber das Cinematic war halt größtenteils der Stein-Dude, ja, der irgendwo einen Turm hochkraxelt, dann runterfällt und zufällig gerettet wird. Ja, okay.
Aber er hat so traurige Augen. Er schaut so.
Ja, ja eben. Aber es ist halt traurig, es ist halt nicht cool. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Alexstrasza darüber kam und den gefressen hat oder so. Das hätte, ne? Also, aber ich glaube auch, es ist tatsächlich so die richtige Entscheidung, jetzt mal so ein bisschen auf die Bremse zu drücken in Sachen von Epic und so, weil wir hatten einfach zu viel Epic. Das dieses, ah, so, und zur Wahl ist jetzt da und irgendwie geht's auf einmal um irgendwelche Götter und ein Pantheon und die Götter der Götter und er hat ja auch schon jetzt am Ende von Shadowlands angekündigt, dass da noch was viel Größeres dahinter ist und er eigentlich mehr oder minder, ja, alle vor der totalen Vernichtung bewahren wollte, indem er selber die totale Vernichtung macht. Ich versteh's bis heute nicht, aber
Mass Effect-Logik, sagt man auch, ja.
Genau, ja, so in etwa. Ich glaube, die Rückbesinnung ist schon richtig und auch so, weißt du, die Drachenaspekte waren, oder Drachen haben WoW schon immer begleitet. Wir denken an Lady Onyxia, der wir schon ganz früh auf die Nase gegeben haben. Wir denken an Wrath of the Lich King, an den Nexus-Krieg mit dem blauen, was ist das, der blaue Drachenschwarm. Wir denken an Deathwing, wo uns Alexstrasza ja auch geholfen hat und seitdem nicht wieder aufgetaucht ist. Also Drachen waren schon immer irgendwo in dieser WoW-Lore und auch schon in der Warcraft-Lore irgendwo verankert. Und ich finde, die Rückbesinnung ist fantastisch. Aber ich bin, wir wissen es ja noch nicht, aber was ich so ein bisschen gehofft habe, ist, dass wir einen alten Bekannten rausholen, der auch immer da war, aber über den auch niemand spricht, und zwar den Scharlachroten Kreuzzug.
Ah, ja, das war ja auch eines der Gerüchte, dass die Pestländer überarbeitet werden, also dass auch in der alten Welt es Veränderungen geben wird mit dem Addon, was sie jetzt nicht angekündigt haben. Und genau jener Scharlachrote Kreuzzug da auch wieder eine große Rolle spielen soll, zusätzlich zur neuen Herrscherin eventuell auf dem Thron von Lordaeron. Aber nein! Das kommt im nächsten Addon, vielleicht.
Eben.
Ja, möglicherweise.
Und das nervt.
Ja, ja.
Das nervt hart.
Das ist wieder Timegating.
Ja, genau. Nee, die haben zum Beispiel in Battle for Azeroth haben sie überall Propaganda fallen gelassen, die man finden konnte, dass halt jetzt irgendein neuer und wahrer König von Lordaeron da ist und so. Und das wäre einfach eine saukune Geschichte, die man ohne diesen ganzen Galaxien-Bums erzählen kann und was halt irgendwie trotzdem zu dieser Warcraft-DNA passt. Okay, Drachen nehme ich auch, aber es hätte noch eine Stufe kleiner sein können. Ich war in einem Gruppeninterview mit Ian Hesikostas jetzt zu Dragonflight. Da haben wir tatsächlich gefragt, wie sieht's denn aus? Was wird denn von der alten Welt verändert? Und er druckst so ein bisschen rum und meint so, naja, es gibt halt jetzt eher kleinere Sachen. Also es gibt mal irgendwo ein NPC oder so, aber so wirklich was in der alten Welt wird nicht verändert. Und das ist auch wieder schade, weil ja, man packt jetzt halt wieder so ähnlich wie bei Mists of Pandaria irgendwo eine Insel dazwischen und lässt halt da alles passieren, aber man beschäftigt sich nicht mehr mit dieser großen, fantastischen, riesigen alten Welt von Azeroth, die man halt hatte oder hat immer noch.
Ja, ich habe auch dieses Gefühl, Dragonflight wirkt auf mich wie so ein Übersprungs-Add-on. Ja, du baust jetzt auf die sichere Art eine neue Welt, dann mit den Drachen. Es ist auch storymäßig eine sichere Bank. Drachen und Fantasy, das geht immer. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, im Sinne eines modernen Service-Games so mutig, wie es beispielsweise in Fortnite ist, dass halt jede vierte Season seine Spielwelt komplett einmal auf links dreht und umkrempelt und wieder neues Gameplay, neue Gameplay-Sachen reinbaut. Ich weiß, es sind unterschiedliche Genres, ne? Ein MMO ungleich Fortnite, wo man halt mehr Freiheit hat, auch einfach Gaga-Sachen zu machen, das ist mir vollkommen klar. Aber bei WoW, und das erstreckt sich jetzt nicht nur auf den Lore-Aspekt von Dragonflight, bei WoW habe ich das Gefühl, es ist noch erstmal so ein, lass mal kurz durchatmen jetzt. Ne? Also jetzt lass mal kurz nach Shadowlands die ganzen alten Götter und Titanen ein bisschen beiseite schieben. Lass uns mal neu sortieren und lass uns ein Add-on machen, ohne dieses auch Overstatement, was es so gab bei den vorherigen Add-ons mit irgendwie, jetzt bringen wir es aber zurück und jetzt ist endlich wieder Schlacht zwischen Horde und Allianz und jetzt gibt's den noch größeren Oberbösewicht in Shadowlands und so. Nee. Sondern einfach eine klassische Fantasy-Geschichte, die sich um diese Drachen dreht. Und ein bisschen so kommt's mir auch in spielerischer Hinsicht vor, mit den neuen Features, die sie angekündigt haben. Weil auch da sieht man bei World of Warcraft dasselbe wie bei der Lore, habe ich das Gefühl gehabt, über die letzten Jahre hinweg und über die letzten Add-ons hinweg. Ne, die Lore haben sie immer mehr so ineinander verwurstelt und aufeinander gesteckt wie Lego-Steine, bis sie halt einen Turm bilden, der gleich umfällt. Und bei den Spielsystemen und bei den Progressionssystemen, die sie reingebaut haben, war es ja genauso. Weil natürlich muss ein Spiel, ein MMO, einen Spielerfortschritt bieten. Ja, also du musst irgendwie, du willst ja das Gefühl haben, besser zu werden. Es ist ja immer noch ein Rollenspiel mit Werten und Items und es soll ja irgendwie sich befriedigend anfühlen, am Ende größere und dickere Dinge umzubringen als am Anfang von so einer auch Add-on-Karriere, die man halt dann durchläuft, die 10 Level oder wie viele auch immer es sind. Und auch da gab es immer wieder neue Features, die sie reingebaut haben. Na, damals die Garnisonen, die du aufwerten und ausbauen konntest. Dann waren aber die Garnisonen plötzlich irgendwie wieder abgemeldet und es gab das Herz von Azeroth zum Aufwerten, beziehungsweise die Artefaktwaffen und die Ordenshalle in Legion, die eigentlich genau dasselbe war wie die Garnisonen, nur haben mit klassenspezifischen Quests, die man dann noch machen konnte und einer eigenen Story, die dann noch mit dran hing. Und dann waren aber auch die Artefaktwaffen irgendwie, wurden wieder geschwächt. Stattdessen kam das Crafting von Legendaries dann in Shadowlands, ne, dass man sich halt ganz besondere Ausrüstung craften konnte, die dann auch spezielle Fähigkeiten dir verliehen hat. Und denkst du, okay, es kommt jedes Mal wieder ein neues System obendrauf. Und die Alten sind plötzlich Schnee von gestern. Was war nochmal das Herz von Azeroth? Warum haben wir diese Halskette da aufgewertet? War das irgendwie, war das cool? Ich meine, es hat sich mächtig angefühlt, aber jetzt bin ich halt wieder der Standard-Dude am Anfang von so einem Add-on oder die Standard-Dudine, die halt sich wieder schwach anfühlt wegen dieser neuen Bedrohung. Auch da wieder die Lore, weil halt wieder irgendwas Mächtigeres da ist, was ich irgendwie umbringen soll oder was sich auf mich stürzt. Und auch da, ich meine, zumindest kann man sagen, sie versuchen auch daraus konzeptionell auszubrechen, vielleicht noch nicht mit dem ganz großen Schritt, aber vielleicht Mary auch als Frage nicht. Hast du das Gefühl, mit den Sachen, die sie jetzt neu angekündigt haben, gehen sie einen anderen Weg, was diese Progression und die Spielsysteme angeht?
Ich glaube, sie wollen die Weichen für einen anderen Weg schaffen, um es mal so auszudrücken, weil klar, also Crafting ist ja schon seit vielen, vielen Add-ons ein Ding, wo sie aber sagen, ja, Crafting soll wieder wichtiger werden, Crafting soll dies, Crafting wird hier gereworked, Crafting soll das. So wirklich haben sie es noch nicht geschafft. Ich habe ja tatsächlich ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass mit den Legendaries aus Shadowlands, dass die ein bisschen länger Bestand haben. Weißt du, dass du halt dir da deine Legendaries craftest und die halt mit ins neue Add-on übernimmst und dort halt irgendwie weiter an den rumbastelst. Und als, weiß ich, als Catch-up-Mechanik für Leute, die halt nicht so intensiv gespielt haben, gibt es dann irgendwelche anderen Sachen oder so. Die Möglichkeiten wären ja da. Aber es wird halt nicht genutzt in dem Sinne. Und jetzt gibt's ja wieder die Tiersets. Okay. Aber ja, was passiert mit den Legendaries? Ja, gar nichts. Die werden jetzt wieder in Vergessenheit geraten. Oder wie Ion Hesikostos sagte, Legendaries sind ein Teil von Shadowlands.
Ja, also okay, alt. Cool. Ja, Schnee von gestern, ja.
Und ja, es ist schwierig. Ich meine, es ist ganz nett jetzt so von dem, was sie an dem Crafting-System machen. Ich hatte erst, als ich so den ersten Screenshot gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Kacke, jetzt kommt sowas wie bei Lost Ark mit dem Honing und dem ganzen Krempel, dass du irgendwelche, ja, Wahrscheinlichkeiten hast oder so. Das sieht tatsächlich danach noch nicht aus, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie es genau funktioniert. Aber sie machen viele Dinge, vereinfachen sie jetzt. Nehmen sie zum Beispiel so Kommissionierung machen. Das heißt, du hast so eine Art, ja, Auktionshaus für deine Sachen, die du brauchst. Wo du früher in den All-Chat geschrieben hast, hallo, ich suche einen Lederer, der mir dies und jenes macht, Taschengold und Merz habe ich oder so, kannst du das jetzt, ja, automatisiert machen. Das ist ganz nett. Aber es ist halt nur der erste Schritt. Irgendwann muss WoW auf etwas kommen, auf eine Mechanik kommen oder so, die sich zwar mit jedem Add-on sich neu ergrinden muss, aber die halt nicht vollkommen in die Tonne getreten wird.
Ganz genau. Und ich glaube, also, ne, sie gehen ja zumindest, was so die Progression angeht, wieder einen Schritt zurück auf Level of World of Pandaria. Nee, nicht, wie ist es? Das Panda, bevor das Panda
Add-on. Das
P-Add-on. Mists of Pandaria.
Mists of Pandaria, danke. Genau, also sie gehen wieder einen Schritt davor zurück und bringen Talentbäume wieder für die einzelnen Klassen, was ein spannender, also was heißt spannender, ne? Endlich ist ja das Wort, nach dem ich eigentlich suche. Das, was sie haben das damals halt so stark vereinfacht, dass es schon sehr simpel war, dich zu entwickeln und man sich auch nicht mehr verskillen konnte, was ja vorher durchaus der Fall war, weil halt viele Talente auch einfach nutzlos waren für die Meta. Jetzt immerhin wird es diese neuen Bäume geben und damit auch das Versprechen von etwas mehr Freiheit wieder bei der Charakterentwicklung. Klar wird es immer noch ein Meta geben. Meta gibt's immer, wenn es irgendeine Art von Talentsystem gibt in irgendeinem Spiel oder beziehungsweise von Wertesystem. Also wird es natürlich auch wieder genau die Talente geben als Guide, die man wählen muss, um Raid XY ideal abzuschließen. Aber es fühlt sich, oder es hoffentlich fühlt sich dadurch wieder mehr nach klassischem Rollenspiel an, als es jetzt halt über die Jahre hinweg, und das war ja eine lange Zeit seit Pandaria, angefühlt hat, so es denn sinnvolle Talente sind, die man da freischalten kann mit Punkten in diesen Talentbäumen und halt nicht nur 5% mehr Schaden auf Stangenwaffen oder sowas. Ne? Also dann, das soll sich halt auch gut anfühlen. Aber ich glaube, also da würde ich zumindest sagen, ja, gute Richtung und bin total bei dir. Auch eher, ne, dieses, da sind wir wieder beim Zwischen-Addon, diese Weichenstellung für die Zukunft. Sie sagen ja auch, der Ian Hesikostos, dass sie überlegen, Talentpunkte nicht nur bei Levelaufstiegen auszugeben, so wie es klassisch ist in Rollenspielen, sondern auch mit Endgame-Content. Also er hat noch nicht konkret gesagt, was es heißt, aber es wäre ja vorstellbar, dass wenn du irgendwie einen High-Level-Raid-Mythic-Plus-Endgame-Dungeon machst, auch dafür Talentpunkte bekommst, um deinen Charakter weiterzuentwickeln. Und du investierst sie halt nicht in irgendwie, oh ja, oder die Verderbniseffekte von Endsoth, hatte ich vorhin noch vergessen, Patch 8.3, absoluter Hyperklassiker. Ne? Du investierst sie nicht in irgendein belangloses System, was im nächsten Add-on wieder verschwunden ist, sondern in eine persistente Progression über diese Talentbäume. Und das wäre zumindest ein Fortschritt, weil es halt einen neuen Grundstein legt, auf dem dann zukünftige Add-ons vielleicht aufbauen können, wenn es cool ist. Und beim Crafting, das ist auch eigentlich eine interessante Mechanik zumindest, weil ja jetzt dieses Qualitätslevel neu dazukommt, dass du, um Items mit höherer Qualität und damit besseren Werten craften zu können, brauchst du besondere Zutaten. Was auch immer die dann sind und wo auch immer man die herkriegt, aber hoffentlich halt auch da wieder nicht durch irgendwie mindless grind, dass dann halt mit 0,3% Chance das heilige Salatblatt droppt im Drachengebiet 25, sondern vielleicht auch da halt, dass diese Zutaten gekoppelt sind an irgendwie besondere Herausforderungen im Spiel. Ne? Also schaff doch mal irgendwie Naxxramas auf Mythic Plus, dann kriegst du das heilige Salatblatt. Oder da hinten ist übrigens ein World Boss und wenn du den legst, dann gibt er dir 3 Salatblätter und du kannst halt coole Sachen craften, um Leute halt Leuten diesen Grind vielleicht nicht ganz zu ersparen, weil der gehört dazu, aber zumindest halt sie an unterschiedliche Punkte zu schicken für diese Crafting-Zutaten, um dann mit der Zeit halt die Qualität ihrer Items steigern zu können. Und das finde ich halt zentral, in den Kern wieder zu rücken, was in vielen Spielen Progression ja ausmacht, nämlich die Items. Ja? Und nicht irgendwelche Systeme, die oben drauf geschraubt werden, sondern du musst deine Items immer weiter verbessern. Jetzt aber die Frage, ist das cool? Für mich ist es natürlich cool, weil ich komme aus der Diablo-Schule und freue mich immer, wenn eine Waffe droppt, die ich vorher schon 40.000 Mal gefunden habe, aber jetzt hat sie 0,1% Crit-Schaden mehr. Aber ich weiß, also Mary, wie siehst du das? Ist das wünschenswert, auch dieser kleine inkrementelle Fortschritt, den man dann vielleicht immer hat in den Items?
Ich glaube schon, was ich mir nur wünschen würde, ist, dass das Ganze mehr verzahnt ist. Also, dass du das Crafting wirklich diesen verzahnten Aspekt einnimmt, weil eine Zeit, oder es war einfach so, dass du zwar dir coole Sachen craften konntest, aber dann bist du den ersten Mythic Plus Dungeon gelaufen und konntest das Ding wieder in die Tonne treten. Und das ist halt irgendwie nicht rewarding. Dann würde ich lieber sagen, okay, pass auf, wir geben dir eine Grundausrüstung oder du craftest dir eine Grundausrüstung und die kannst du dir, indem du Raids gehst, indem du Mythic Plus gehst, indem du PvP gehst, für dich selbst ein bisschen individualisieren und einfach verbessern. Ich meine, jetzt mittlerweile ist es ja schon so, worauf du guckst, wenn du Raids gehst oder wenn du eine Gruppe zusammenstellst, sind tatsächlich schon nur noch Item-Levels.
Ja.
Du guckst dir halt Dinge an, okay, der hat jetzt, was weiß ich weiß gar nicht mehr, wo sie jetzt waren, aber ne, du hast jetzt Level X und der andere ist aber 5 Level, also 5 Item-Stufen unten drunter, dann nimmst du natürlich den, der höhere Stufen hat. Das ganze Problem an der Sache ist aber, dass dadurch wieder dieser Metagedanke kommt. Also ich nehme nur die Leute mit, die wirklich laut Papier richtig Bums haben, aber die vielleicht die Mechaniken absolut nicht kapieren. Ich meine, ja, natürlich kann ich den übelsten Parler mitnehmen, wenn der aber ständig in der Pfütze steht und irgendwann krepiert, ist halt auch Mist. Und da muss auch WoW wieder so ein bisschen seine Balance finden zwischen diesem, okay, du hast halt geile Items und alles wird irgendwie durch Zahlen belegt, und du erziehst deine Spieler wieder dahin, dass sie nicht nur stumpf darauf gucken.
Das ist sowieso aber ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil es ja dann auch, ne, das ist ja der Fluch der sinkenden Spielerzahlen, dass du ja mehr in WoW inzwischen zu tun hast mit Random-Gruppen, oft, ne, für viele, die halt jetzt nicht in einer festen Gilde sind, als mit Leuten, die du kennst und mit denen du zusammenspielst, weil ihr gerne zusammenspielt und dann rutscht man ja automatisch in diese Wertefalle, dass man sagt, ja gut, wenn ich halt keine Freunde habe oder auch jetzt keine, die gerade online sind oder jeden Tag online sein können oder sowas, dann spiele ich natürlich mit random Leuten aus dem Internet zusammen, die möglichst gutes Gear haben, weil dann gewinnen wir wenigstens, wenn wir schon nicht miteinander reden. Vielleicht, wäre zumindest meine Interpretation. Das ist aber super schwer zu stärken. Deswegen hatte ich ja gehofft zum Beispiel, dass Dragonflight jetzt, war ja auch eines der Gerüchte, Housing bringt und nicht individuelles Housing. Also, dass ich halt mein Häuschen in Azeroth bauen kann. Das, also, ja, wäre auch schön, aber muss ich nicht haben. Sondern ja vielleicht eine Stärkung der Gilden wieder. Vielleicht ja mit einem Gildenhauptquartier, das man gemeinsam einrichten kann oder sowas. Ist ja jetzt auch nicht komplett irgendwas Neues, was andere MMOs noch nie gemacht hätten. Aber um diesen Zusammenspielaspekt wieder zu betonen, den ja viele auch am modernen MMO oder am modernen WoW vermissen.
Was mich ja bei der ganzen Sache interessieren würde, ist ja mehr, wie ist denn eigentlich, ihr habt jetzt sehr viel über expertige Sachen geredet, ja, wo ich einfach nur denke, ja, Item-Level, okay, bestimmt ist das irgendwo bei 7239 oder so. Was ich mich ja frage, ist denn WoW eigentlich nur noch für die alten Säcke? Also Entschuldigung, Mary, Micha, du bist ein alter Sack, aber Mary, du bist natürlich kein alter Sack. Ist das nur noch für die Leute, die halt WoW schon immer spielen? Oder ist das noch auch, besteht da auch noch eine Chance, dass Leute da halt reinkommen? Weil es ist halt so schwierig. Wir haben diese ganzen Systeme, die du dann da drin erstmal verstehen musst, dann nur für ein Add-on, dann wieder weitergehen. Diese ganzen alten Inhalte, wir sehen jetzt inzwischen viele Service-Games, die lange laufen, die nehmen halt auch Sachen einfach wieder raus. Ja, Destiny 2 hat's gerade gemacht, hat einen großen Teil seiner Inhalte eigentlich rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, das spielt eh keiner mehr. Aber ich frag mich halt, muss denn WoW da auch mal wieder daran denken, dass da noch neue Leute dazukommen? Oder ist es, reicht es einfach immer zu sagen, okay, wir holen wieder die Leute ins Boot, die das halt schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gespielt haben. Wir machen wieder irgendwas, wieder mehr Azeroth. Deswegen freuen sich die Leute, wenn da irgendwie wieder ein cooler Hinweis auf einen NPC ist, den sie vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen haben. Aber so Leute wie mich, die jetzt WoW nur mal einmal in der Beta gespielt haben und dann nie wieder, ergibt das überhaupt noch Sinn, die noch mal anzusprechen? Aber vielleicht auch mit sowas wie Dragonflight, wo jetzt zumindest mit Gefühl nach so ein bisschen, okay, es ist jetzt wieder ein Level-Playing-Field, es ist wieder was ganz Neues, wo keiner noch war von der Geschichte her. Könnte eigentlich vielleicht ein guter Einstiegspunkt sein, tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Ich habe den Test auch so Exempel ja mal gemacht vor, ich glaube, einem Jahr oder so mit den Kollegen Maurice, Elena, meinem Freund und Elenas Schwester, die nie vorher WoW gespielt haben. Die habe ich einfach mal alle da reingeschmissen und gesagt, macht mal. Grundlegend von den Mechaniken her hat das auch alles funktioniert. Ich meine, WoW hat mittlerweile endlich seit dem Shadowlands Pre-Patch eine Tutorial-Insel, die dir wirklich alles fantastisch erklärt. Und du kannst jetzt ja dadurch, dass sie ja die Level ja so zusammengedrückt haben von 120 auf 50 und jetzt ja wieder auf 60 und 70, kannst du in den Erweiterungen leveln, die du halt cool findest, die du spannend findest. Das ist super, super einsteigerfreundlich, aber du kommst sehr, sehr schnell an deine Grenzen. Und das habe ich halt auch, wie gesagt, bei meiner kleinen Einsteigertruppe gesehen. Wenn es dann an diese Dungeons geht, wenn es an Mechaniken geht, wenn es daran geht, Dinge zu verstehen, die für mich, die halt seit 2006 WoW spielt, absolut klar sind, wo ich dann denke, verdammt, wie erklärst du das jetzt? Warum geht jetzt nicht der Heiler vor und pullt den Boss, sondern warum geht der Tank vor? Warum rennst du nicht einfach irgendwo kreuz und quer durch die Gegend und holst 30 Gegner? Das sind solche Sachen, die, ja, das ist super, super schwer da reinzukommen, weil WoW halt schon so viele alte Spieler hat, die halt dann sagen, ja, pass auf, machst du das nur einmal, fliegst du hier aus der Gruppe. Und der arme Einsteiger weiß gar nicht, was er da tut. Ich denke, da muss WoW tatsächlich noch ein bisschen einsteigerfreundlicher werden, aber eher im Community-Aspekt, nicht vom Spiel selbst, weil die Weichen sind mittlerweile ziemlich gut gestellt. Es soll tatsächlich dann auch mit Dragonflight gegebenenfalls schon so sein, dass Shadowlands optional wird als Add-on. Das heißt, du kannst dann von Level 1 bis 60 in der Erweiterung leveln, worauf du Bock hast, und kannst dann in die Geschehnisse von Dragonflight einsteigen, ja, ohne eigentlich großartig die Ahnung zu haben. Es kann sein, dass du Shadowlands mindestens einmal gespielt haben musst. Das weiß ich aber noch nicht. Zumindest ist es bisher so, dass du Battle for Azeroth mal gespielt haben musst, bevor du dann zu Shadowlands einsteigen kannst. Also grundsätzlich die Idee, wieder neue Spieler zu holen, ist da. Und ich glaube auch, die ist unglaublich wichtig, weil irgendwann ist der Teich von Spielern, die schon mal da waren, einfach leer. Entweder weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie Familie haben, weil sie, was weiß ich, Lost Ark oder Final Fantasy spielen oder ja, sonst irgendwas. WoW braucht neue Spieler und WoW braucht auch frische Ansätze, die halt genau diese Fragen stellen wie du, Peter.
Ganz vollkommen richtig. Vielleicht sind ja auch die Drachen ein bisschen der Versuch halt, wenn man so wieder zurückgeht in die klassische Fantasy, die Drachen-Community da draußen einfach anzusprechen und zu sagen, hey, guck mal, du kannst als Drache spielen, der sich auch in so einen schuppigen Humanoiden verwandeln kann. Ne, du hast Drachen-Skills mit deiner neuen Spielfigur als Draktür, kannst ein bisschen Feuer spucken und sowas. Und du kannst einen Drachen reiten, konnte man zwar vorher schon, aber den neuen Drachen kannst du sogar noch leveln und ihm neue Fähigkeiten beibringen, zum Beispiel so eine Fassrolle im Flug, wenn du den halt dann ja entsprechend ausbaust im Spielverlauf. Und vielleicht ist das schon so auch ihr Versuch, settingmäßig zu sagen, hey, ja, ich weiß, die Warcraft-Lore über die letzten Jahre, ihr habt keine Ahnung, wir haben keine Ahnung, lasst uns einfach den Teppich drüber legen, wir machen vor Shadowlands ein großes Schild, geht hier nur rein, wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Und hier ist euer cooles High-Fantasy-Drachen-Setting, weil wir wissen, High-Fantasy ist beliebt, ne? Muss man ja auch sagen. Warum gehen denn so viele Leute zu Lost Ark, um da mal wieder ein neues, also jetzt im Westen, anderswo läuft's ja schon lange, aber um da halt mal wieder ein neues Fantasy-Setting erleben zu können und sich da drin zu tummeln. Also vielleicht gar keine so doofe Idee. Einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, Mary, würde ich aber noch mal aufgreifen, was so die Zukunft und die Aufmerksamkeit angeht, die auf WoW liegt, weil es stimmt ja, WoW hatte in den letzten Jahren so eine doppelte Rückwärtsgewandtheit. Es gibt WoW Classic für die Leute, die schon länger sagen, dass das moderne WoW, ne, gegen den modernen Fußball, kannst du auch sagen, gegen das moderne WoW, das lehnen wir ab. Wir wollen wieder das Gefühl haben von damals, und ich glaube nicht mal so sehr das Spielgefühl, sondern das Community-Gefühl, als man halt noch mehr zusammen, gemeinsam erlebt und sich erschlossen hat in dieser Welt, als sehr viel Vereinfachung zu bekommen beim Gruppenfinden beispielsweise und beim Raiding und beim Loot-Finden. Du kannst ja den Loot-Finder jetzt einfach aufmachen und gucken, wo kriege ich einen besseren Zauberstab. Damals war das alles noch sehr viel Community-Interaktion. Es hatte sich, zumindest ging es mir so, auch als ich Classic nochmal gespielt habe, es war halt diese Rückbesinnung auf, als es noch ein Neuland war, das man gemeinsam mit Freundinnen und Freunden entdeckt hat. Und jetzt kriegt ja Classic auch Wrath of the Lich King. Aber auch das Haupt-WoW, das dann noch die neuen Add-ons bekommen hat, hat sich immer so angefühlt wie ein, guck mal, jetzt in Battle for Azeroth, guck mal, das ist jetzt wieder die Horde und die Allianz von damals, ne? Die bekriegen sich jetzt wieder, wie ihr es kennt. Und jetzt Shadowlands, das sind die alten Charaktere wieder da. Guck mal, wieder Rückbesinnung, ne? Also, und bis hin zu Warlords of Draenor damals mit irgendwie diesem Zeitreise-Quatsch. Guck mal, jetzt sind halt da die alten Orks, ne? Die habt ihr damals im Add-on zu Warcraft 2 gespielt. Kennt keiner mehr, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also auch da irgendwie alles so mit dem Blick über die Schulter irgendwie eingeführt. Und dieser Blick über die Schulter gilt für mich halt auch noch ganz massiv für die Spielmechanik von WoW selbst. Das meinte ich im Einstieg schon mit, sind größere Einschnitte notwendig? Vielleicht, ich würde das nicht fordern, aber vielleicht ist jetzt doch für WoW der Punkt da, wo man sagen müsste, jetzt gibt's mal ein richtiges Rework. Ne? Wie auch immer das aussehen kann, ist es dann Kampfsystem 2.0, das mehr Richtung Action geht, weil sie haben halt nun mal die Beschränkung dieses, ja, im Prinzip ja rundenbasierten Kampfsystems, ne, dass du immer warten musst auf deine Fähigkeit, kannst Fähigkeit einsetzen, dann channel die und schießt und schlägt und dann musst du warten, bis sie abgeklungen ist und setzt sie wieder ein und währenddessen hast du halt noch 17 andere Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, am besten mit Makros, aber ne, in die Richtung zu gehen, in die auch andere MMOs gehen, wie New World und zu sagen, vielleicht bauen wir das mal wirklich komplett um.
Wird hast natürlich, du gerade New World als Beispiel genannt?
Naja, als Beispiel für was, ja, also für die Sachen, die New World mal neu gemacht hat, bevor wir alle gemerkt haben, dass New World halt leider okay. Halt, das ist ja, New World hatte ja auch aus diesen alten, von WoW gelangweilten Leuten wie mir wieder diese Sehnsucht herausgekitzelt, mal wieder eine neue Welt zu erleben mit irgendwie Leuten zusammen, sich gemeinsam zu erschließen, was da eigentlich abgeht und die Story zu erleben und dazu halt sich auch moderner anzufühlen dank des Kampfsystems. Aber wir haben ja dann gesehen, ja, so viel ist gar nicht drin und die Welt ist sehr uninteressant und irgendwie kann man jetzt so gut wie gar nichts mehr machen und Amazon hat keinen Plan, was sie damit anfangen sollen. Doof, aber das Versprechen war da. Und vielleicht ist es ja jetzt der Punkt, wo man halt als WoW, ich weiß genau, dass die Community das hitzig diskutieren würde, also das wäre auch keine leichte Entscheidung, aber Stellaris hat's auch schon gemacht, damals, als sie in Patch 2.0 die komplette Kriegführung umgekrempelt haben, um als Stellaris noch erwähnt zu haben, wie es pflichtgemäß wichtig ist in diesem Podcast, da zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die Systeme in dem Ding und bauen sie mal wirklich auf modern um, weil wir glauben, die Zukunft von WoW kann nicht auch jetzt noch auf 18 weitere Jahre hinaus immer noch die gleiche Spielmechanik sein. Und dann kommt Mary und sagt, oh Gott, was da alles schieflaufen kann.
Mary sagt, das tun sie jetzt schon so ein bisschen, oder sie machen winzig kleine Schritte, indem sie nämlich jetzt zum allerersten Mal mit dieser Drakir-Klassen- und Rassenkombo einen Skill drin haben, wo du die Taste halten und dann loslassen musst. Das gab's in 18 Jahren doch nicht. wir sind da, was ich aber mir viel, viel, viel mehr wünschen würde, wäre endlich mal, verdammt noch mal, eine grafische Überarbeitung. Wir sehen in 30 Videos WoW in Unreal Engine, hast du nicht gesehen, 4, 5, 6 und 10. Und das ist, glaube ich, was, WoW muss auch optisch wieder moderner werden, um halt neue Spieler zu kriegen. Also Spieler und Spielerinnen, die halt einfach dann sagen, okay, das sieht halt nicht angestaubt aus, sondern ich habe da Bock drauf, weil das Auge spielt ja mit. Ne? Und WoW hat grundsätzlich so von den Bossmechaniken, gut, in den letzten Raids war es so okay. Ich für mich persönlich ist Karazhan aus BC das Beste überhaupt, wo du dieses Theaterstück spielen musstest. So Ideen sind ja da und genau das macht WoW auch eigentlich so fantastisch. Aber es ist halt einfach in die Jahre gekommen. Ich meine, immerhin, der Präriehund hat mittlerweile einen Kopf und keinen Kasten mehr. ist immerhin etwas. Aber ja, WoW muss einfach sich modernisieren. Ich meine, sie machen ja jetzt eine Interface-Anpassung. Aber als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, warte mal, das kann mein Add-on schon seit 3, 4 Jahren?
Ja. Nun. Ja. Ja, Dinge dauern lange. Oder, Peter, mal wieder Warcraft, neue Warcraft-Spiele, um dieses Universum aber wieder zu verbreitern. Ne, ich meine, was macht denn League of Legends mit seinem Riot Games, mit seinem League of Legends-Universum? Ne, aber was machen die da? Sie machen einerseits natürlich die TV-Serie und diverse andere Spiele im selben Universum, um halt einfach da noch ein bisschen die, wie man so schön neudeutsch sagt, Userbase wieder zu vergrößern. Also Leute auch ranzuholen, die sagen, League of Legends fasse ich mit der Kneifzange nicht an, insbesondere mit der Community, die da drin hängt. Das muss doch auch mit Warcraft gehen.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatzpunkt, weil eigentlich ist ja, WoW war ja immer die Ansage, das ist jetzt die neue Marke, ne? Wir haben jetzt, das ist, dafür wurde ja Warcraft mehr wie eingestampft, ne? Dass du gesagt hast, okay, daneben können wir nichts mehr haben. Aber durch diese Ankündigung, die ja Blizzard jetzt selbst gemacht hat, auch vor einer Weile, dass sie eben ein Mobile-Spiel zu Warcraft machen wollen, da gab es ja auch schon diverse Gerüchte dazu, was das sein kann. Das könnte natürlich ein Hinweis sein, dass sie da jetzt auch mal eingesehen haben, okay, es ist vielleicht doch ganz schlau, diese sehr, sehr, sehr starke Marke. Also das ist ja halt einfach ein Name, der halt viel Gewicht hat, ne? Du hast diese Charaktere, die Leute lieben, die Völker, die Orte, das sind alles bekannte Sachen. Deswegen funktioniert ja auch Hearthstone so gut. Also zumindest hat es mal gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie heutzutage die Spielerzahlen sind. Und da wäre es eigentlich logisch, das so zu machen. Ja? Und man sieht auch mit League of Legends, da ist nicht jedes davon jetzt auch dann gleich ein super Hit von diesen anderen Spielen gewesen, jetzt auch gerade das Rollenspiel zum Beispiel, das ist so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Ich weiß schon gar nicht mehr den Namen, ehrlich gesagt.
Ruined King.
Aber es hilft so, diese Marke so ein bisschen zu diversifizieren und auch noch andere Leute so reinzubringen, die halt vielleicht nur mal von WoW gehört haben, die von Warcraft noch nie die Echtzeitstrategiespiele gespielt haben. Da wäre es natürlich eine schlaue Idee für mich persönlich, mal auch mal wieder die gezielt halt die Singleplayer-Leute anzusprechen, die halt auf wegen Story in WoW dabei sind, die wegen coolen Rendersequenzen, die wegen den Figuren das einfach spielen. Und da vielleicht mal eine kleine Geschichte in einem anderen Spiel zu erzählen, die in einem WoW unpassend wäre oder die da überhaupt nicht keinen Platz hätte dafür.
Ja, stell dir vor, ne, so ein Singleplayer-Action-Adventure mit einem Ork. So ein bisschen wie damals das Ork-Rollenspiel sein sollte, was sie ja eingestellt haben. Gut, da wäre es Thrall gewesen, der hat jetzt ein anderes Schicksal im WoW-Universum. Aber einfach mal so eine richtig klassische Singleplayer-Story wieder zu erleben in dem Universum. Ja, geil, hätte ich mega Bock drauf. Oder halt ein Reboot von Warcraft 1 als Strategiespiel, aber wir wissen ja, alle Strategiespiele mag Blizzard nicht mehr. Und beim Mobile Game, ich habe ja zwei Theorien, was dieses Mobile Game sein könnte. Wir wissen, es stand jetzt noch nicht. Vielleicht ist es jetzt auch schon angekündigt und ihr könnt auf GameStar.de nachlesen, was sie planen. Aber die eine Sache sage ich schon seit Jahren, Clash Royale für Warcraft. Also so ein bisschen ein Strategiespiel in Mobile mit den Warcraft-Figuren, um da auch zurück zu den Wurzeln zu gehen, also zur Strategie, aber halt auf einer neuen Plattform. Oder, pass auf, das wäre geil, ein Augmented Reality-Spiel, also so wie es Pokémon Go ist, aber nicht wie Pokémon Go, dass man da Monster fangen soll oder sowas, das gibt's ja schon, sondern wo man die echte Welt erobert für Horde oder Allianz. Wie geil wäre das? Und dann siehst du auf deiner kleinen Augmented Reality Stadtkarte in deiner App, oh, der Autohändler da drüben gehört der Allianz. Da kaufe ich mir kein Auto. Ich will zu einem Horde-Autohändler oder sowas. Absolut, komplett wahrscheinlich Quatsch, aber irgendwie cool, finde ich.
Soll ich mich jetzt mal unbeliebt machen? Weil ich würde mir tatsächlich ein Warcraft-Mobile-Spiel wünschen wie Genshin Impact. Ich liebe Gacha-Games. Ich bin absolut kein Mobile-Spieler, aber Gacha-Games, also so, ne, wo du so irgendwas sammelst und dann kannst du nach dem Zufallsprinzip kannst du dann Charaktere kriegen und ziehen und so, das wär's. Und dadurch dann, durch diese Gacha-Sachen, dadurch, dass du die Charaktere kriegst, deren einzelnen Geschichten ja erleben oder mit denen halt spielen und so weiter und alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und so, wie das halt in Genshin Impact jetzt schon der Fall ist.
Mhm. Ja.
Da hätte ich Bock drauf.
Mm, okay. Mm.
Diese
Gacha, das finde ich, ist mal ein eigenes spannendes Thema. Diese Gacha-Sachen sind ja sehr, sehr verlockend, aber auch eigentlich sehr, sehr böse, wenn man sich so genau anguckt. Spannend, ja. Cool. Schreibt uns in die Kommentare.
Ich habe nie gesagt, dass ich hier die Stimme der Vernunft bin, aber ja.
Ja, schreibt uns in die Kommentare, welches dieser Spiele Blizzard jetzt entwickeln muss, damit wir das als Forderung weitergeben können. Direkt, am besten alle davon, würde ich sagen. Hauptsache, dieses Warcraft-Universum wird mal wieder breiter. Das würde mich einfach freuen.
Ich meine, wir wissen ja schon, dass Blizzard immer die Kolumnen von Mary liest, also und dann auch das macht, was sie
fordert. Ich wünschte es. Weil, und damit schwenke ich jetzt ganz schlau zu Overwatch rüber, ich habe 2019 schon geschrieben, dass sie verdammt noch mal lieber einen DLC statt einen zweiten Teil entwickeln sollten, weil das viel mehr Sinn ergibt mit ihrer Strategie.
Ja, Overwatch 2. Overwatch 2 ist, das war schon veraltet, diese Idee, bevor sie es angekündigt haben. So macht man doch kein Service-Game, kein modernes. Ne? Auch da wieder die Hinweise auf alle, die es richtig machen da draußen. Zu sagen, wir machen eine Fortsetzung, / Add-on, / es ist ja eigentlich ein DLC, der sich dann an Overwatch 1 irgendwie angesaugt hätte, aber halt, ne, so diesen großen Wurf machen zu wollen. Wir bringen Overwatch 2 mit 9 Maps, 9 Spielmodi, 9 Helden und PvE-Missionen, also Story-Missionen und noch dazu Heldentalentbäume, wo man dann seine Helden noch mehr spezialisieren oder die Spielweise anpassen kann, plus irgendwie noch Überarbeitung für Klassenrollen und mehr Customization und das als großes Ding, wo du sagst, nein, also so läuft, also das ist doch nicht, so macht man doch heute keine weiterlaufenden Service-Games mehr, sondern heute reden wir ja über diese iterative Entwicklung. All das sind super Ideen, eigentlich, die sie haben und hatten für Overwatch 2. Aber normalerweise bringst du das doch nach und nach in das schon existierende Spiel ein. Hey, guck mal, hier ist ein neuer Spielmodus. Hey, guck mal, hier sind jetzt wieder neue Helden. Die gab's ja für Overwatch. Aber der letzte davon, Echo, ist am 14. April 2020 erschienen. Da haben wir gerade das Wort Pandemie neu gelernt. Und seitdem kam nichts mehr. Noch ein paar Balancing-Updates, auch durchaus größere, wo sie die Helden noch mal überarbeitet haben. Aber dieses Spiel ist supportmäßig verhungert, weil Blizzard halt dann gesagt hat, ja, wir konzentrieren uns auf Overwatch 2. Und was ist der Stand jetzt? Mary, ich meine, ich habe vorhin gesagt, ne, du hast 600 Stunden in Overwatch verbracht, mehr sogar. Ist denn, also bist du jetzt eher so, freust du dich noch auf diese Overwatch 2-Sache? Oder hast du wieder Bock drauf, da zurückzukehren? Oder sagst du, Overwatch ist eigentlich auch jetzt inzwischen Schnee von gestern.
Ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig Gefühle dafür mittlerweile, weil es war immer so, okay, Overwatch 2 kommt. Okay, cool, Solo-Inhalte, aber irgendwie wird das so Shared PvP. Okay, es passiert jetzt nichts. Hey, BlizzConline 2021, neues Overwatch-Update und sie haben mega viel gemacht, wo ich sage, hey, das ist cool. Und dann kam wieder nichts. Und dann ging Jeff Kaplan. Und dann gingen noch irgendwelche Führungskräfte. Und jetzt sitzt du da und denkst dir so, oh, ja, ist mir jetzt eigentlich auch egal, ne? Ja, und dann kam ja, okay, wir machen jetzt, also der neue Plan ist ja, wir entwickeln jetzt erst den PvP fertig, integrieren den in Overwatch 1 und entwickeln dann die Solo-Inhalte von Overwatch 2 fertig. Das heißt, jeder kann dann Overwatch 1 spielen, also den neuen PvP und so, und irgendwann dann später kommt Overwatch 2. Joa. Nur, ich habe jetzt die neuen Inhalte gespielt, soweit sie halt jetzt in dieser Alpha drin waren. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass sich die Inhalte der Alpha jetzt mit der kommenden Closed Beta, die jetzt am 26. April stattfindet, dass da nicht so viel Unterschied ist. Aber es sind halt, ja, Änderungen, sowas wie, okay, statt 6er-Teams haben wir nur noch 5er-Teams. Und okay, jede Rolle hat jetzt eine spezielle passive Fähigkeit. Und es gibt neue Maps und es gibt einen neuen Modus. Aber das fühlt sich halt an wie ein größeres Update für Overwatch selbst. Und nicht jetzt wie die große, ja, wie große Erlösung und alles wird jetzt besser oder so. Und als wirklich intensive Spielerin, die halt auch viel im Ranked unterwegs war, nicht sonderlich erfolgreich, aber trotzdem, es macht schon Spaß. Und als ich jetzt Overwatch wieder gespielt habe, ist mir auch aufgefallen, wie angenehm flüssig dieses Shooter-Gefühl ist, vor allen Dingen jetzt so im Vergleich zu Battlefield zum Beispiel, und wie gut das alles funktioniert in dem Sinne. Aber es ist halt immer noch das, was Overwatch schon immer war. einen Team-Shooter, den man casual spielen kann, ohne jetzt irgendwelche großen Neuerungen. Ich meine, ja, der Push-Modus macht Spaß. Das grundlegende Design so ist ganz nett und die fünf gegen, also die kleineren Teams sind auch ganz schön, aber das behebt noch nicht die großen Probleme. Wie, wo bleibt der Solo-Modus? Wie, was ist denn jetzt mit dieser Rollenverteilung der Festen? Also, dass du jetzt immer einen Tank, zwei DDs und zwei Heiler spielst, was ja auch sehr, sehr stark in der Kritik steht. Was ist mit diesen ganzen Sachen? Und genau darüber schweigen sie. Und das finde ich schwierig. Also, so wie Overwatch jetzt in der Beta passiert, wird es nur die Leute zurückholen, die Overwatch früher schon geliebt haben.
Ja, ja, das wäre ja immerhin schon mal was. Also da,
besser als
ja, da würde ich aber auch sagen, wenn ihnen das gelingt, dann hätten sie ja, dann wäre nicht alles verloren, ganz genau, ne? Wenn ihnen das gelingt, ist aber, glaube ich, eine recht hohe Hürde, weil ja auch dadurch, dass Overwatch über diese zwei Jahre jetzt, ne, Sojourn, die neue Heldin aus Overwatch 2, wurde ja am 14.04.2022 größer vorgestellt auf der Overwatch-Homepage, also zwei Jahre, nachdem der letzte neue Held erschienen ist. Und in dieser Zeit werden ja viele Leute gesagt haben, ja, ich liebe Overwatch, ne? Es macht Spaß, ein tolles Spiel, ich mag die Charaktere, ich mag das Universum, ging mir auch so, also ich habe das sehr, sehr gerne gespielt, echt auch lange. Aber wenn da nicht so viel passiert, dann gucke ich mir halt doch mal dieses Valorant an. Jetzt ist Valorant für mich persönlich keine Alternative, weil ich mag halt dieses CS-Gefühl nicht so sehr. Aber ich bin ja auch nur ich. Ja, andere Leute sind vielleicht dran hängen geblieben. Und Valorant ist ja nicht das Einzige. Also vielleicht sind dann auch Leute rübergegangen zu Fortnite oder in Warframe oder in, noch zu völlig bizarren anderen Spielen, wo man halt auch schießt, um zu gucken, ja, was ist denn da so? Und was kriege ich denn da so? Und dann bleiben sie dort hängen, weil sich auch dort halt die Community bildet und sie zusammen mit ihren Freunden spielen können. Und ob du dann noch mal zu Overwatch in Klammern 2 zurückkommst, ist halt fraglich, nach der langen Zeit.
Ich finde das ein bisschen seltsam, wie wir inzwischen, wie Live-Service, auch was du gesagt hast vorhin, Micha, so dieses Anspruchsdenken, ne? So, okay, Overwatch ist jetzt 6 Jahre alt, warum reden wir jetzt noch darüber, warum gibt es da nicht mehr neue Inhalte und so? Ich finde das ein bisschen, für mich auch ein bisschen, macht mir das ein mulmiges Gefühl, ja, wie wir so darüber denken, weil gerade bei Live-Service, es gibt ja gar nicht so viele, die das gut machen. Und irgendwie jeder will's machen, aber es können nur ganz wenige gut machen. Aber warum sagen wir jetzt, Blizzard muss das unbedingt so machen? Also eigentlich finde ich den Weg, den sie mit Overwatch 2 gemacht haben, gar nicht so dumm. Die Kommunikation, alles, das ist wieder eine andere Sache. Aber zu sagen, hey, die Leute mögen unsere Charaktere, wir geben ihnen genau das, wir geben ihnen PvE mit mehr Story. Und das finde ich ja eigentlich eine sehr gute Idee und es passt auch sehr gut zu dem, wie Blizzard halt eigentlich immer gearbeitet hat, nämlich wir setzen uns hin, wir bauen was und hier ist es, dann irgendwann ist es fertig und dann ist es gut und die Leute kaufen es. Und genauso sehen wir ja auch, dass Spiele, es muss ja nicht alles so ein Live-Service sein, es muss ja nicht alles immer auf maximalen Profit all jede 24 Stunden an jedem Tag optimiert sein. Das Spiel kann doch einfach auch mal für sich dann stehen. Dann kann man eben zurückgehen, wenn man es mag. Und wenn man nicht mag, naja gut, dann spielt man eben was anderes. Und wenn dann Overwatch 2 kommt, dann kommt man eben zurück. Weil früher war es ja auch nicht anders. Wenn ein neues Spiel rausgekommen ist, dann hast du halt Battlefield gespielt, bis es halt irgendwann der nächste Teil kam. Ich finde es sehr bedenklich, dass wir inzwischen so denken, dass wir inzwischen so denken, wann kommt denn der nächste Content? Wann ist denn schon wieder das nächste? Weil das macht's auch irgendwie ein bisschen kaputt und das ist, steht überhaupt in keiner Relation zu den realen Arbeitsabläufen in der Spieleentwicklung, ja. Epic ist eines der ganz wenigen Studios, die das in einer extremen Frequenz neuen Content raushauen für ein Spiel und ich kann mir das nicht, also das ist bestimmt auch ein Problem von Blizzard, dass Blizzard halt einfach auch nicht da genug vorgebaut hat vielleicht. Die Strukturen sind noch veraltet, ja, dass sie vielleicht immer noch Spiele machen wie vor 20 Jahren. Aber andererseits sieht man halt, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber ein Elden Ring, das überhaupt nichts mit Live-Service zu tun hat und verkauft sich fantastisch, ist es eines der besten Spiele des Jahres jetzt schon, ist ein absoluter Hit. Es fühlt sich für mich irgendwie falsch an, wenn wir immer darüber reden, okay, wann kommt denn jetzt das nächste? Ein Spiel kann ja auch mal einfach für sich stehen und dann warten wir einfach, bis der Nachfolger kommt und nicht noch schon nach 2 Wochen nach dem Release, ja, wann kommt jetzt der erste DLC? Meine Güte, Leute, habt ihr nichts anderes zu tun mehr? Spielt ihr also Mary, nichts gegen dich, auch deine Stundenanzahl, aber spielt ihr denn nur dieses eine Spiel den ganzen Tag und habt dann ist euch langweilig? Ja, dann spielt ihr was anderes. Sorry für den kleinen Rant.
Es ist also tatsächlich als jemand, der halt sehr, sehr viele Spielstunden in solche Spiele gesteckt hat. Die Frage ist ja mittlerweile nicht mehr, wofür gebe ich mein Geld aus, sondern wofür gebe ich meine Zeit aus? Ne? Also ne, früher habe ich mir überlegt, verdammt, du hast halt 60 Mäuse, Taschengeld, wenn du Glück hattest, wofür gibst du die aus, für welches Spiel? Und mittlerweile frage ich mich, verdammt, du hast 2 Stunden am Tag, was machst du denn jetzt? Steuererklärung oder gehst du in WoW raiden? Oder machst beides gleichzeitig? Das ist immer eine andere Geschichte. Und die Frage dann ist halt, oder das Problem dann zu sagen, okay, wir machen hier den Cut und fangen etwas Neues an, ist, dass diese Zeit, die ich vorher hatte, die ich da reingesteckt habe, dann in dem Sinne nichts mehr wert ist, weil sie nirgendwo übertragen wird. Und das ist, glaube ich, der Grund.
Ja, das ist aber traurig.
Logisch. Aber das ist der Grundgedanke dieser Service Games und wo ich mir dann denke, ich war schon froh zu sehen, okay, alles, was ich in Overwatch erspielt habe, ist in Overwatch, also in dem neuen Overwatch PvP immer noch drin. Das war einfach ein sehr befriedigendes Gefühl tatsächlich. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn Spiele sehr lange laufen, weil wir sehen ja auch Singleplayer-Sachen werden immer länger gespielt oder es gibt Mods oder sonst irgendwas. Ich meine, wie viele Leute spielen jetzt noch Skyrim? Aber so dieses, was halt da sein muss, sind diese neuen Impulse. Und worüber wir zum Beispiel noch gar nicht als Positivbeispiel gesprochen haben, ist Apex Legends, was immer wieder seine Karte umbaut, was immer wieder neue Helden auch bringt oder neue Ideen halt hat, und für die Seasons und so weiter. Und genau diese Ansätze ist vielleicht etwas, ja, wenn man halt aus dieser Singleplayer-Sparte kommt, findet man das furchtbar befremdlich. Und viele, viele aus unserer Community werden auch sagen, ja, Peter, du hast mega recht. Aber ich spiele jetzt mal so ein bisschen die Gegenposition und sage, Spiele und Spieleentwicklung muss sich verändern, damit sie langfristig überlebt und diese Zeit, die wir in Spiele reinstecken, noch mehr wertschätzt.
Ich finde das unglaublich traurig, was du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, die Zeit ist dir irgendwie, es war für nichts. Du hast es gespielt, du hast Spaß gehabt, hoffe ich. Es klingt so nach Arbeit. Du hast, wie als wenn du 5 Jahre in einem Job gearbeitet hast und dann wirst du gefeuert und kannst nicht deinen Progress. Warum reden wir über Progress? Aber okay, es ist jetzt ein ganz anderer Podcast, glaube ich, in dem ich mich hier befinde.
Ja, aber es ist spannend, weil man hat halt gesehen, Spiele, Multiplayer-Spiele, ne? Also das Elden Ring-Beispiel, finde ich, ist ein bisschen ein anderes, weil es natürlich auch weiterhin große, umfangreiche Singleplayer-Spiele geben muss, darf, kann, soll und bitte zu geben hat, die uns einfach ganz, ganz lange fesseln. Und dazu gehört Elden Ring, dazu wird hoffentlich, wenn sie es gut machen, Starfield gehören dieses Jahr von Bethesda und auch noch andere. Also ich glaube, das schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber was man bei Multiplayer-Spielen gesehen hat, ist, sie haben mehr Potenzial durch diesen Service-Gedanken. Also du kannst inzwischen mit Online-Spielen mehr machen, als du 1999 mit einem Counter-Strike machen konntest. Und Counter-Strike ist auch nochmal ein interessantes Gegenbeispiel, weil Counter-Strike hat sich jetzt nicht so viel verändert in den letzten, ja, seit es existiert, außer dass es halt immer neue Iterationen bekommen hat. Aber Counter-Strike hat eine sehr interessante Wandlung durchgemacht, dann doch in den letzten Jahren, ist nämlich Free-to-Play geworden. Und auch da kann man ja sagen, Overwatch, klar, es tut sich jetzt nicht so viel im Spiel selbst. Auch aus nachvollziehbaren Gründen, ne? Wir haben ja vorhin gesagt, das Chaos bei Blizzard war da, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und ich glaube, es hat auch streckenweise dann vielleicht auch nicht so viel Spaß gemacht, an diesem Spiel zu arbeiten oder dort auch zu arbeiten. Aber man hätte ja zum Beispiel gucken können, dass man Overwatch wieder größer und prominenter macht, indem man es zum Beispiel Free-to-Play macht. Und dann sagt, jetzt ist Overwatch 2 dann wieder für uns der Punkt, wo man sich halt dann eine neue, wenn man möchte, Komponente wieder in Overwatch rein kaufen kann, so DLC-mäßig. So wie es ja auch beispielsweise in Call of Duty macht mit Warzone, wo du dir dann die jährlich erscheinenden Call of Duty Multiplayers und Kampagnen reinkaufen kannst. Und dazwischen spielst du halt Warzone Free-to-Play, wenn es dir gefällt. Und theoretisch wäre das ja auch eine Möglichkeit gewesen, Overwatch zu verändern, rein vom Geschäftsmodell her, ohne dass man neue Inhalte jetzt rausblasen muss in unrealistischer rein oder in unrealistischer Geschwindigkeit. Aber halt zumindest dieses Gefühl zu haben, hey, sie tun was mit dem Spiel, um es lebendig zu halten, um es in der Diskussion zu halten. Und da muss man auch so ehrlich sein, da funktioniert halt heute diese Industrie auch anders, als sie es noch getan hat Anfang der 2000er. Weil gerade im Multiplayer-Bereich ist die nächste Versuchung immer um die Ecke. Wenn bei Overwatch mir irgendwie das alles langweilig wird und ich erlebe irgendwie nichts Neues mehr und ja, dann gehen wir doch mal rüber zu Valorant. Ne? Oder halt zu Apex Legends. Das habe ich neulich übrigens auch bei einem Livestream gesehen von irgendeinem großen Livestreamer oder einer Livestreamerin. Da sah es ganz spannend aus, also hüpfe ich doch mal rein. Und dieses Reinhüpfen ist natürlich auch 150.000 Mal einfacher, wenn es Free-to-Play ist. Einfach dann rüber zu gucken und zu sagen, ja, mal schauen, was da so geht. Und die Spiele machen ja auch Spaß. Ne? Ist ja nicht so, dass Apex Legends nur deshalb gespielt wird, weil es irgendwie gut monetarisiert ist oder sowas, sondern weil es natürlich Spaß macht. Das ist ja auch ein Spiel, was Bock macht einfach. Und dann bleibe ich vielleicht daran hängen und fuchs mich dann da rein in die Progressionssysteme, die es dort gibt und in das Gameplay, das es dort gibt und auch in das Meta, was es dort gibt, ne, um zu gucken, okay, wie spiele ich denn die Figuren, die ich dort habe, halt ideal? Oder ich mache dasselbe in Valorant oder ich mache dasselbe mit den Waffen in CSGO oder sowas. Und dann bin ich halt für Overwatch verloren. Eine Zeit lang. Also irgendwie, es hat sich so stiefmütterlich angefühlt. Ne? All das, was wir sagen, ich möchte auch nicht, dass das irgendwie missverstanden wird, dann wieder in den Kommentaren. Das sind ja keine Forderungen, dass Blizzard etwas zu tun hat, sondern es sind einfach nur Gedanken dazu oder die Eindrücke, die sie jetzt erweckt haben über die Jahre hinweg, wie sie diese großen Spiele führen. Und auch Overwatch, ne? Overwatch ist ja keine Eintagsfliege, das ist riesengroß gestartet mit mega Erfolg damals. Das haben ja schon 10 Millionen Leute gespielt in der Beta. Also, aber dann hast du so über die Jahre, finde ich, und das spiegelt sich dann doch auch in vielen Kommentarspalten, das Gefühl bekommen, es wird so stiefmütterlich jetzt weitergeführt, weil sie halt an diesem großen Wurf mit Overwatch 2 arbeiten. Und vielleicht ist das dann doch nicht mehr so zeitgemäß gewesen. Mary, was hat dich eigentlich dazu bewogen, damals mit Overwatch aufzuhören? Das wollte ich noch fragen.
Verdammt gute Frage. Also ich hab's angefangen, ich glaube, da war der erste große Hype schon vorbei. Es müsste Anfang 2017 gewesen sein. Und dann habe ich es tatsächlich durchgängig gespielt bis, ja, 2020 ungefähr. Wo ich dann auch gemerkt habe, okay, so die Freunde, mit denen ich sonst immer gespielt habe, haben nicht mehr so richtig den Bock da drauf. Dann habe ich tatsächlich auch wieder intensiver WoW gespielt. Dann kamen andere Dinge noch dazu. Ich meine, ich spiele ja auch verdammt viele Singleplayer-Sachen, so ist es nicht. ne, aber es kam dann halt nichts mehr. Und du hast halt immer dasselbe gehabt. Das Problem war, es gab dann den letzten neuen Held mit Echo. Aber die Events haben sich immer wiederholt, die Modi haben sich immer wiederholt. Gut, es gab mal ein paar neue Skins, war ganz nett. Dann bist du halt ins Event reingegangen, hast geguckt, gefällt dir ein Skin, auf den du spielen willst? Nee, okay, dann gehst du halt wieder raus. Oder willst du irgendwie ein bisschen Rank noch in der Season machen und so. Aber ja, es gab einfach nichts mehr. Und dann bist du halt auch nicht wie täglich grüßt das Murmeltier und stehst jeden Morgen auf, machst dasselbe und gehst wieder ins Bett. So ein bisschen Abwechslung brauchst du einfach auch bei diesen Service-Spielen, selbst wenn das Grundprinzip fantastisch ist. Und ich glaube tatsächlich auch den Ansatz, den sie jetzt fahren, indem sie sagen, komm her, wir machen den PvP erstmal fertig und danach machen wir die Singleplayer-Inhalte, ist verdammt schlau und ist auch die einzige Möglichkeit, die ich ehrlich gesagt sehe, dass Overwatch nochmal so das große Ding wird. Weil ich glaube schon, dass jetzt in der Beta auch viele Streamer wieder zurückkommen werden, wenn sich das angucken. Und dann, das ist die Feuerprobe, reichen die Neuerungen, um die Leute wieder am Ball zu behalten? Und das muss dann Blizzard tatsächlich auch liefern, es muss dann wieder in kürzeren Abständen wieder neue Dinge kommen. Das muss nicht riesig sein, aber ein neuer Modus, ein neues Event. Was weiß ich, halt kleinere Sachen, die einfach dieses Spiel dann am Leben halten. Das ist so ein bisschen wie bei einer Pflanze. Wenn du sie jeden Tag ein bisschen gießt, dann lebt sie und wächst sie vielleicht und gedeiht. Aber wenn du ihr halt alles Wasser verwehrst, dann natürlich verkümmert die irgendwann.
Einhergehend damit wieder mehr Kommunikation einfach.
Ja,
ne?
Ja.
Also haben sie ja auch geschrieben in ihrem letzten oder in einem ihrer letzten Dev-Blogs am 10. März. Wir haben uns vorgenommen, mehr zu kommunizieren. Gut, dass das irgendwie 2 Jahre nach dem letzten Helden und nach all dieser langen Durststrecke kommt. Aber es ist ja der richtige Weg. Also redet wieder auch mit den Leuten, was ihr denn plant. Ne? Auch bei Early Access reden wir immer über Roadmaps. Bei New World reden wir über Roadmaps. Ich möchte mich auf Dinge freuen können. Ich möchte das Gefühl haben, und das hatte ich halt damals bei World of Warcraft ja auch, als es angefangen hat, ich möchte das Gefühl haben, ich sitze hier in etwas, was sich weiterentwickelt und wo noch was kommt. Ne, auch damals bei WoW hatte man ja dann, irgendwann macht da hinten noch der geschmolzene Kern auf oder der Onyxia-Dungeon. Und es gibt diese komischen Portale in den Hauptstädten, wo bestimmt Housing reinkommt, das bis heute nicht drin ist. Aber hey, die Portale haben sie auch rausgenommen. Mist, okay. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Also dass halt so ein bisschen du einfach erklärst, was habe ich mit dem Spiel vor, wo geht's hin, was sind die Probleme, ja, auch da offen zu sein und zu sagen, was klappt denn nicht? Also, wo haben wir denn was ausprobiert? Hier, Push als neuer Spielmodus, vielleicht ist er ja gar nicht geil. Machen wir doch was anderes. Oder wir bringen ihn erstmal nicht, sondern geben euch halt erstmal was anderes, mit dem ihr rumspielen könnt. Haben sie auch 2019 versucht mit diesem Workshop, ne, dieser, wo man so Skripte bauen kann für eigene Spielmodi, wie der Boden ist Lava und so. Nette Idee, aber es ersetzt natürlich jetzt nicht irgendwie größere Sachen, die man da ausprobieren oder mit denen man experimentieren kann. Mal wieder ein Overwatch-Fußball-Modus, ne, wie sie ihn damals eingeführt haben. War halt totaler Rotz, natürlich, so total doof. Aber er ist lustig, ist wenigstens mal halt irgendwie was Neues, was man erleben kann. Also nicht wieder 1:1 den Fußball-Modus jetzt bitte. Also auch da bitte nicht mitschreiben, Blizzard. Aber halt sowas in der Art.
Ja, ne? Oder so wie hier Experimente. Junkensteins Revenge. Halt so ein bisschen, Singleplayer meets PvP meets Koop. Funktioniert doch.
Genau. Und dann, wenn sie bereit ist, eine geile Story-Kampagne. Da bin ich dann wirklich sofort wieder dabei. Weil nochmal, das Overwatch-Universum ist zwar halt auch total gaga, weil die ganzen Figuren irgendwie nicht zusammenpassen, aber es ist mir wurscht. Ich hab jetzt zur Vorbereitung auf den Podcast, also es ist keine Vorbereitung, eigentlich habe ich nur irgendwie 5 Minuten Zeit gehabt, und ich habe mir nochmal den Announcement-Trailer angeguckt zu Overwatch 2, zu der Story-Kampagne, und ich kriege wieder Gänsehaut alleine bei der Musik. Also alleine die Musik von Overwatch ist schon dieses Thema, was dann da auch wieder drin steckt, ist halt schon super. Also ich will da ja auch mehr erleben. Dann geht's mir doch.
Das war natürlich auf jeden Fall extrem verschwendetes Potenzial bei Overwatch 1, finde ich. Also so als Außenstehender zu sehen.
Leider ja.
Du hast diese Charaktere, du hast auch diese Geschichten ja auch in den Trailern drin, auch in noch andere Comics gab's ja auch, wenn ich nicht täusche, ne? Und daraus halt nichts zu machen. Und das finde ich jetzt, also das ist bei Overwatch 2 für mich zumindest ein gutes Zeichen, dass sie gemerkt haben, hey, die Leute wollen mit diesen Charakteren auch mehr Zeit verbringen, mehr über sie erfahren. Und dann geben wir ihnen halt zumindest diese PvE-Missionen.
Also ich würde auch eine Netflix-Serie nehmen, à la Arcane.
Ja. Ne? Möge die Story-Kampagne ihr Arcane sein. Ne, wenn das ein bisschen mehr Tiefe wieder reinbringt und ein bisschen mehr Hintergrund.
Ey, wenn Blizzard irgendwann mal in diese Animationsserie geht, dann brauchen sie keine Spiele mehr machen für mich. Also dann passt. Einfach Diablo, WoW, Overwatch und das ist einfach 8 Seasons von allem, passt schon.
Dann kann ich es mir auch sparen, diese ganze Geschichte in irgendwelchen Artikeln zusammenzufassen. Das wäre großartig.
Ja, musst du nur ein Video einbinden. Hier, schaut es euch einfach an, jetzt hier. Ich will ja auch einen zweiten Warcraft-Film. Das ist ja, ich bin ja einer der wenigen Menschen, die sagen, klar, gut, okay, dann sind wir schon zu zweit. Weil der Film an sich halt einfach als Fantasy-Film, finde ich, nach wie vor nicht gut war. Also was Dialoge und Story und Dramaturgie angeht, wenn Leute sterben, die dir völlig egal sind. Aber es war halt Warcraft.
Ja.
Und so viele tolle Warcraft-Sachen drin. Ja. Und er hat aufgehört mit Arthas. Nee, er hat angefangen mit Arthas, so rum. Genau, direkt am Anfang siehst du ja Arthas eingeschlossen im Eiskrone-Gletscher. Aber der kommt im Film überhaupt nicht vor, weil der ja davor spielt. Wo du schon denkst, wie toll wäre es, das einfach zu sehen, noch im Film. Ja, vielleicht, ja, das ist wahrscheinlich auch ein Hirngespinst, was uns so schnell nicht ereilen wird. Aber ich wollte es noch aufs Tableau bringen. Das war ein Podcast über World of Warcraft und Overwatch. Und die Sünden von Blizzard, wenn es darum geht, diese Spiele weiterzuentwickeln und die Probleme, aber ja vielleicht auch jetzt die neuen Weichen, die sie stellen bei beiden Spielen. Ne? Man sieht, Dinge ändern sich und sie arbeiten jetzt offenbar anders, als sie es vorher getan haben. Mal schauen, was draus wird, wenn dann Dragonflight und Overwatch 2, beziehungsweise die PvP-Elemente von Overwatch 2, die dann in Overwatch 1 drin sind, wenn das ganze Zeug erscheint und wie es sich dann tatsächlich anfühlt und wie sie darauf weiter ausbauen. Aber Peter hat es gerade schon erwähnt, ihr sitzt jetzt da und sagt so, World of Warcraft und Overwatch, da fehlt doch noch eine andere große Marke von Blizzard, die auch im Online-Gaming sehr beliebt ist, nämlich Hearthstone. Nein, Spaß, Hearthstone ist, das zähle ich zu Warcraft. Nee, Diablo. Diablo haben wir jetzt ausgespart und das hat mehrere Gründe. Der eine ist, ihr beiden habt gar nicht so viel Diablo gespielt. Und der andere ist,
ich hab viel Diablo gespielt.
Okay, gut, dann nehme ich's zurück. Aber zumindest Mary hat
ja, mein Tag hat leider nur 24 Stunden.
Wo willst du da noch Diablo reinquetschen? Also mit all den Spielen, die du jetzt gespielt hast. Wir werden uns Diablo aber sehr intensiv widmen und nicht nur Diablo 4, Diablo 3, Diablo Immortal, sondern auch natürlich dem ganzen Hack-and-Slay-Genre, zu dem ich jetzt mal Lost Ark noch mit dazu zähle und natürlich auch Path of Exile 2 und alles, was da sonst so passiert, beim ersten Podcast-Festival, das wir veranstalten und das ich offiziell jetzt endlich ankündigen darf. In der ersten Maiwoche vom 2.5. bis zum 6.5. gibt es jeden Abend einen Live-Podcast mit coolen Gästen. Und der erste Abend, der Montag am 2.5., wird Diablo und den Hack'n'Slays im Allgemeinen gewidmet sein. Ich bin dann mit dabei. Chessy Rocks ist mit dabei. Diablo-Streamer, mag der ein oder andere kennen. Die Leia von meinem MMO ist mit dabei. Und irgendjemand, der Maurice heißt. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Aber scheinbar kennt er sich mit Diablo ganz gut aus. Und da werden wir drüber reden. Auch, ne, was macht Blizzard eigentlich jetzt gerade mit Diablo 3? Wo geht's hin mit Diablo 4? Was passiert mit Diablo Immortal? Und was passiert sonst in diesem Genre, das wir auch sehr lieben, muss ich mal sagen. Die guten alten Hack and Slays. Also seid dabei beim Podcast-Festival. Für heute war es das. Ganz vielen Dank, Mary und Peter, dass ihr mit dabei wart. Und natürlich auch ganz vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.